Schönen guten Morgen. Ich bete zuerst. Himmlischer Vater, ja, wir wollen deinen Willen tun und wir wollen von dir hören heute Morgen. Und ich bete, dass du das in den Herzen stärkst, was von dir ist und nur das behältst, was dein Wille ist und was du uns heute sagen möchtest. Und alles andere nimm weg. Amen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Warum bist du hier heute Morgen? Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man in den Gottesdienst geht. Vielleicht sitzt du hier, weil dein Mann es so wollte oder deine Frau hat gesagt, nee, wir gehen jetzt heute in den Gottesdienst. Ne? Der Mann war's. Ja. Vielleicht waren es die Eltern. Ich meine, Kinder haben da manchmal keine Wahl, die müssen dann mit, je nachdem wie alt sie sind. Vielleicht bist du aus Gewohnheit hier, schon 20 Jahre, derselbe Verein. Und ja, da geht man halt jede Woche, ne? Versteht sich. Vielleicht bist du hier aus Pflichtbewusstsein, weil man ja, halt sonntags in den Gottesdienst geht, als guter Christ, das macht man so. Vielleicht bist du eigentlich hier, um die Predigt vom Günther zu hören. Dann muss ich dich leider enttäuschen heute. Ja. Aber ich bin mir sicher, die meisten von euch sind hier, weil sie ihr Leben einmal Jesus gegeben haben und weil Jesus seitdem der Herr ihres Lebens ist und sie einfach die Gemeinschaft suchen, weil sie von Gott was hören wollen, weil sie Gott loben und ehren wollen. Und deswegen sind wir hier heute Morgen. Deswegen treffen wir uns jeden Sonntag und auch unter der Woche. Die Gemeinschaft suchen wir, wo wir uns ausrichten können, nach oben und untereinander eins machen können. Nächste Frage. Zählst du dich zu dieser Gemeinde hier? Also ihr müsst nicht darauf antworten, auch nicht die Hand heben. Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr ein Teil von dieser Gemeinde seid? Seid ihr echt Gemeinde Grünstadt, Calvary Chapel? Zählt ihr euch da aktiv dazu? Kann mal jeder so für sich überlegen, jeder sich hinterfragen. Vielleicht bist du auch heute das erste Mal hier oder als Gast da, dann herzlich willkommen. Wahrscheinlich gehst du in eine andere Gemeinde und bist nur zu Besuch. Das ist schön, dass du heute da bist. Aber diejenigen, die regelmäßig kommen oder den Anspruch haben, frag dich, bist du ein Teil von dieser Gemeinde? Und möchte uns ermutigen, schaut euch ruhig mal um. Schaut mal nach links, nach rechts, da oben sitzen auch noch ein paar. Hi. Das sind, wenn ihr euch als Teil dieser Gemeinde empfindet und wenn ihr sagt, das ist die Gemeinde, wo ich hingehen will, dann sind das deine Geschwister. Das sind deine geistlichen Geschwister und Jesus hat da im Grunde keinen Unterschied gemacht zwischen leiblichen und geistlichen Geschwistern. Ne? Fast im Gegenteil, ihr kennt die Stelle, wo er einmal seine Familie sogar wegschickt, weil er mit seinen geistlichen Geschwistern in dem Moment Zeit verbracht hat. Also, ja, das sind die Menschen, mit denen Gott möchte, dass wir uns auf den Weg begeben, mit denen wir viel Zeit verbringen sollten, wo wir uns ermutigen sollten, Zeit verbringen, ja, den Weg gemeinsam gehen, uns stärken. Und ich möchte uns herausfordern heute Morgen, dass wir die heutige Predigt so sehen, als ob sie für uns als Gemeinde ist. Und nicht so individuell, nicht so, ah, was hat Gott für mich ganz speziell? Klar, das auch. Aber er hat auch ganz speziell was für uns als Gemeinde, als einen Leib. Und da auch als Ortsgemeinde. Wir haben ja spezielle Aufträge. Wir wollen uns heute den Thessalonischer Brief anschauen. Und wir werden nicht den kompletten Brief schaffen, auf keinen Fall. Aber mal einen Einstieg finden und vielleicht irgendwann im Lauf des nächsten Jahres mal sehen, ist alles noch in Gottes Hand. Machen wir da weiter. Die Thessalonicher. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Brief, haben die Apostelgeschichte auch gut studiert, wissen Bescheid über die Missionsreisen von Paulus und kennen auch so grob den Ablauf, aber möchte einfach nochmal kurz eine kleine Wiederholung machen. Thessaloniki, gegründet 315 vor Christus durch den makedonischen König Kassandros, benannt nach dessen Frau Thessalonike, und die wiederum war eine Halbschwester Alexanders des Großen, den kennen wir alle. Und ja, wie die das damals so gehandhabt haben, da hat ja viel dann noch so, oder heute auch, aber die Macht hat da eine große Rolle gespielt und der Sieg über die eroberten Gebiete und Nationen. Und dementsprechend war allein der Name von Thessalonike bedeutete Sieg über Thessalien, also über dieses Gebiet Thessalien, was dort war. Und diesen Namen hat man dann auch der Stadt Thessalonich oder heute Thessaloniki gegeben, was heute griechisch ist. Und vielleicht kennt ihr diesen Schuhhersteller, der ein oder andere hat schon mal von dem gehört, ja. Nike, ja. Und oder englisch ausgesprochen. Da steckt diese Siegesphilosophie drin. Ne? Wir sind immer Erster, wir gewinnen. Und so auch dieses Thessaloniki, der Name her schon allein Sieg. Dann hatte Thessaloniki eine sehr gute strategische Lage, wirtschaftlich gesehen. Es lag an der Via Ignatia, das war so eine Handelsstraße, die führte von Rom direkt bis Byzanz. Und da kannst du gerade mal das erste Bild reinmachen. Ja, also das ist Google Maps heute. Und ihr seht, dass es so in etwa diese Route heute noch gibt. Ja, also die Via Ignatia beginnt im Prinzip dann erst bei, was haben wir da unten, Griechenland und geht dann rüber bis heutige Istanbul. Aber damals dann eben Byzanz oder später Konstantinopel. Und jetzt mal die zweite Karte. Genau, hier sieht man es besser in die damalige Zeit hinein. Die gelbe Route ist dann die von Rom kommt. Dann geht es weiter mit dem Schiff und anschließend verschiedene Städte bis hin zu Byzanz. Und da seht ihr Thessaloniki, direkt am Ägäischen Meer gelegen und ja, strategisch natürlich eine wertvolle Stadt, die viel Handel betrieben hat und wohl viel einflussreiche Menschen auch sich niedergelassen haben. Gibt es unterschiedliche Geschichten auch dazu. Cicero zum Beispiel auf seiner Flucht ist auch nach Thessaloniki geflüchtet und damals, da ging das ja immer mit Caesar und den verschiedenen Konsuln hin und her. Und damals gab es eine Flucht von ganz, ganz vielen Konsuln und die haben sich dann auch niedergelassen in Thessaloniki. Und 200 Senatoren sind ihrer Einladung dorthin dann auch noch gefolgt. Also ihr könnt euch vorstellen, da haben eine Menge einflussreicher, mächtiger Menschen gewohnt. Ne? Also so ein bisschen das Berlin oder Brüssel, so aus unserer Sicht, ne, kann man fast schon sagen. Nicht so einflussreich wie Rom jetzt vielleicht, aber doch schon sehr stark. Genau, dann hatten die Römer hatten dort auch so einen Versammlungsplatz aufgemacht, haben gesagt, das hier wird zu römischem Staatsboden erklärt und hier werden ganz viele politische Meetings abgehalten. Also da war schon eine Menge geboten auf politischer Ebene. Und genau dorthin verschlägt es den Paulus. Warum verschlägt es ihn dorthin? Ihr kennt sicherlich die Geschichte. Paulus bekommt ein Gesicht von Gott und sieht einen Mann aus Mazedonien, der ihn wiederum ruft und um Hilfe bittet. Und so wie wir Paulus kennen, war er verfügbar und hat sich rufen lassen und hat gesagt, gut, wenn das so sein soll, im Gebet geprüft und hat sich auf die Reise gemacht nach Mazedonien. Und das war kein so kleiner Schritt im Grunde, weil das im Grunde der erste Schritt des Evangeliums nach Europa war. also heutiges Europa. Und ja, für uns heute, wir sitzen jetzt hier, sind Christen, beschäftigen uns mit dem Wort Gottes, unter anderem auch aufgrund von diesem ersten Schritt nach Europa. Ja, und das ist schön zu wissen. Und ja, Gott konnte immer dort seine gute Nachricht weiter in die Welt tragen, wo Menschen wie der Paulus sich verfügbar gemacht haben und diesen Weg auch gegangen sind. Und da sind wir ihm auf jeden Fall sehr dankbar. Okay, also er geht nach Europa, macht diesen Schritt. Wen hat er mit im Gepäck? Den Silas hat er definitiv mit im Gepäck. Und man weiß nicht hundertprozentig, ob Timotheus damals schon dabei war oder ob er erst später dazu kam. Jedenfalls, das war eine Zeit lang ja so das Dreiergespann, was gerade dort in Mazedonien auch viel gewirkt hat. Werden wir gleich noch näher sehen. Aber auf jeden Fall, der Silas wird namentlich erwähnt, dass er direkt dabei war und mit Paulus unterwegs war. Und wir wollen uns zunächst einmal den Weg anschauen, den er geht. Erste Gemeinde, die sie dort gründen, ist welche? Ist die in Philippi. Und ja, Philippi, mit was verbindet ihr Philippi vielleicht? Auf jeden Fall mit einer Menge Widerstand gegen das Evangelium, würde ich mal sagen. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie das dort abgelaufen ist. Paulus hat ja immer die Reihenfolge eingehalten, die Gott ihm gegeben hat. Sprich, er ist zuerst losgezogen zu den Juden und hat das Evangelium dort verkündigt. Das heißt, welche Stelle hat er aufgesucht? Natürlich die Synagoge. Jetzt war es aber so, dass es halt nicht immer eine Synagoge gab. Und damals, zumindest dort in Philippi, war es tatsächlich so, dass es nicht genug männliche Juden gab. Es brauchte 10 an der Zahl, die dann zusammen eine Synagoge bilden konnten. Und die gab es scheinbar nicht oder die haben sich nicht geoutet und haben dort keine Synagogen gehabt. Und dementsprechend hat sich Paulus auf den Weg gemacht und hat gewusst, dass es eine Stelle gibt, wo fromme Menschen oder Menschen, die sich nach Gott ausstrecken wollen, ihre Stimme erheben und beten einfach. Das heißt, sie sind zu einer Stelle gegangen, wo sie wussten, da sind Menschen, die zumindest nach Gott fragen, die vielleicht den Weg noch nicht kennen, wie genau, aber zumindest erheben sie ihre Stimme. Und sie sind hauptsächlich dort auf Frauen gestoßen, die dort gebetet haben. Und das ist schon irgendwo interessant, ne? Weil die Reihenfolge, also zuerst zu den Juden und dann zu den Griechen, zuerst zu den Männern und dann zu den Frauen. Und in Philippi trifft man die Frauen an, die beten. Ne? Und Paulus spricht zu denen und predigt zu den Frauen. Und das finde ich toll, weil das zeigt, dass Gott immer die Menschen gebraucht und immer die Menschen anspricht, die sich verfügbar machen. Und wenn da keine verfügbaren Männer sind, dann spricht er zu Frauen. Ja. So ist es bei Gott. Er geht seinen Weg so oder so, ob wir ihn mitgehen oder nicht. Und ja, vielleicht bist du heute hier und bist noch gar nicht so richtig verfügbar für Gott und hast noch gar nicht richtig deinen Platz gefunden, dann ermutige ich dich, mach dich verfügbar. Vor allem die Männer hier, übernehmt Verantwortung. Wer weiß, was demnächst an Herausforderungen kommt in unserer Gemeinde. Seid da, übernehmt Verantwortung, übernehmt Dienste. Die Frauen genauso, wir haben so viel, was wir tun können und so viele Menschen hier drumherum, denen wir dienen können und allein so viel, was, wo wir uns gegenseitig dienen können. Also macht euch verfügbar für das, was Gott euch zeigt. Also Gott geht seinen Weg, er geht nach Europa, er geht immer mit denen, die sich verfügbar machen, bis hin zu den entferntesten Winkeln der Erde, das wissen wir. Bis das Evangelium auch in den entferntesten Winkel verkündet ist. Und ich finde das toll, dass dabei immer dieser Grundsatz da ist in Römer 1, Vers 16, wo Paulus sagt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, weil es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, und zuerst den Juden, dann aber auch für den Griechen. Und ja, da hat Paulus einfach auch nochmal klargestellt, okay, zuerst die Juden, Gottes Volk, eigentlich auserwähltes Volk, aber dann alle Heiden, die noch dazukommen und die sich ausstrecken nach der Wahrheit. Und im Lukas ist es schön beschrieben, Lukas 19, Vers 40, da heißt es, und er antwortete, also Jesus spricht und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, also da geht es um die Jünger, ne, die da so gepriesen haben, so lautstark, und die Leute haben gesagt, nee, bringt die zum Schweigen, die sollen aufhören damit. Und dann sagt er, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und das zeigt auch einfach die Autorität Gottes. Gott hat diese Erde geschaffen und er ist der Herrscher über alles. Auch wenn das jetzt in unserer jetzigen Zeit oft nicht so deutlich wird, weil der Fürst der Welt halt auch unterwegs ist. Aber Gott ist trotzdem der Herrscher über allem. Und warum sollte seine Schöpfung ihn nicht preisen? Und das tut sie. Okay, zurück zur Geschichte. Paulus und Silas sind unterwegs, sind in Philippi angekommen. Sie sprechen zu den Frauen, sie finden offene Herzen und Menschen, die wirklich das Evangelium annehmen und die sagen, wow, das ist ja ganz neu, dass wir aus Gnade leben dürfen. Wir müssen gar nicht die kompletten Gesetze der Juden übernehmen, quasi sozusagen Proselyten werden, wenn wir nicht Juden waren, also rein in die Juden eingepfropfte, sondern wir können aus Gnade leben, wir stehen nicht unter dem Gesetz der Juden. Und das war natürlich revolutionär. Und gerade für die Heiden war das unglaublich attraktiv, ja, weil die kannten ja schon die ganze Freiheit, aber auch die ganze Freiheit, die Sünde bringt. Und für die war das wunderbar zu hören, wir müssen jetzt nicht akribisch jedes Gesetz halten, sondern wir können frei uns für Jesus entscheiden, der das schon für uns gemacht hat, der uns freigekauft hat und wir können gar nichts dazu tun. Die Botschaft war natürlich revolutionär für alle, die dort waren, egal ob die arm oder reich waren. Und so haben sich eine Menge Menschen bekehrt und dort ist so eine kleine Gemeinde entstanden in Philippi. Und überall dort, wo, ich sag mal, das Evangelium Menschen verändert und die Menschen plötzlich ihre Prioritäten ganz anders ausrichten und wenn dort mächtige Männer sind oder auch Frauen, die was dagegen haben, dann kommt es natürlich sehr schnell auch zu einem Aufstand oder auch zum Widerstand dagegen. Das bleibt nicht aus. Und so kommt es, dass Paulus einen Wahrsagegeist austreibt. Da war eine Sklavin gewesen, die hatte scheinbar mehrere Herren und die wiederum haben ihre Gabe benutzt, um Geld zu machen. Also haben dann alle möglichen Dienste angenommen und die Frau hat dann so gewahrsagt und ja, und da haben die eine Menge Geld verdient. Und Paulus hat gemerkt, nee, das ist aber nicht von Gott und da muss Jesus hinein. Und er hat den Geist ausgetrieben und die Männer waren natürlich erbost, ja, weil die haben so ihr Einkommen verloren und waren da nicht begeistert von. Und haben dann die Idee gehabt, ah, okay, wir müssen die Hauptleute, also waren so die obersten Römer da über die Stadt gesetzt, die müssen mal aufwiegeln gegen den Paulus und seine Jungs, müssen die schlagen lassen und ins Gefängnis schicken. Und genau das ist passiert. Also die wurden wirklich geschlagen, wurden ins Gefängnis geschmissen und Gefängnis damals bedeutete nicht das, was Gefängnis heute ist. Ich kann das sagen, ich arbeite im Gefängnis. Heute ist es doch schon sehr human, aber damals war Gefängnis ein bisschen was anderes, zumindest von den Widrigkeiten, die man dort so hatte. Und es wurde sich nicht so sehr gekümmert. Und jetzt kommt diese wunderbare Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt, wo Paulus und Silas dann in dem Gefängnis sind. Und was machen sie dann in dem Gefängnis? Also sie blasen nicht Trübsal oder sagen, oh, unser Gott hat uns verlassen. Warum hat er uns hierher geschickt? Warum passiert das alles nur uns, obwohl wir doch voll für ihn unterwegs waren? Nee, die waren die waren so voll Geist, also so fern eigentlich dieser Welt, dass sie das einfach dankbar angenommen haben und gelobpreist haben, sogar dort in dem Gefängnis. Und der Günther hat es mal in der Predigt schön gesagt, dass er sich so vorstellt, wie Gott dabei so den Takt mitwippt und dabei ein Erdbeben entsteht, weil wenn Gott den Takt wippt, entsteht ein Erdbeben. Und fand ich cool, die Vorstellung. Ja. Und ja, da kommt dieses Erdbeben und da bricht alles zusammen und die Gefängnistüren sind einfach offen, die Gefangenen können fliehen. Und der dort in Verantwortung stand, der war natürlich total außer sich, weil er gedacht hat, oh nein, jetzt geht es mir an den Kragen, ich habe das hier alles zugelassen, die Gefangenen sind weg. Aber stattdessen sagt Paulus, nee, alles gut, wir sind alle da. Ja, keiner ist weggegangen. Und das hat den so begeistert und auch zu sehen, wie dieser Paulus und der Silas, wie die dort drauf waren und auch das Evangelium, was sie gehört haben, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Also dieser Gefängniswärter gibt sein Leben Jesus und sein ganzes Haus und die folgen auch nach. Also ihr seht, wie wunderbar der Geist wirkt, wenn Menschen sich in den widrigsten Umständen verfügbar machen und nicht zulassen, dass die Welt und die Sorgen und all das, was uns erdrücken kann, uns runterzieht, sondern sich einfach weiterhin ausstrecken nach ihrem Gott und zuversichtlich zu ihrem Gott blicken mit Freude, weil wir errettet sind. Dann ist es so, dass die Hauptleute, die dort die Verantwortung hatten, die dann mitbekommen, dass Paulus römischer Staatsbürger ist und dass sie im Grunde einen großen Fehler gemacht haben, ihn ins Gefängnis zu schicken und schlagen zu lassen. Darauf stand im Grunde auch eine große Strafe. Also der hat ja keine Gerichtsverhandlung bekommen, ist nicht irgendwie über Rom alles abgelaufen und abgesegnet worden, sondern die haben da einfach so ein bisschen Selbstjustiz geübt und das darf man an römischen Staatsbürgern natürlich nicht machen. Und plötzlich haben die ein bisschen weiche Knie gekriegt und haben gedacht, oh nein, wenn das rauskommt, dann stehen wir ganz schön blöd da. Und dementsprechend war ihr Anliegen, den Paulus und den Silas da möglichst schnell wieder wegzukriegen, also raus aus dem Gefängnis und ganz weit weg und bloß das Thema weg. Und Paulus hat gesagt, ja, aber die sollen ruhig selbst mal kommen, ne, und mit uns sprechen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus die Gelegenheit genutzt hat, wir erfahren es nicht, was sie gesprochen haben, aber dass Paulus bestimmt die Gelegenheit genutzt hat und auch wieder das Evangelium verkündet hat. Ne, und das war ihm natürlich eine gute Gelegenheit, das zu tun, auch an diesen Menschen. Und die haben gemerkt, da ist überhaupt kein Hass, kein Groll gegen uns. Die haben das einfach so hingenommen. Und das wirkt. Das wirkt an Menschen, das wirkt, dass sie neugierig werden auf das, was Paulus hat, was sie nicht haben. So, und jetzt wollen wir uns ja den Thessalonicher Brief anschauen. Deswegen, ich rede jetzt viel über Philippi, aber das ist so die Vorgeschichte, in der Paulus und Silas sich befinden. Und Paulus nimmt es dann an, er sagt, okay, wir ziehen weiter und sie ziehen weiter und jetzt können wir gemeinsam lesen in Apostelgeschichte 17, ab Vers 1. Genau, wer keine Bibel hat, da hinten sind Bibeln, könnt euch gerne nehmen. Also Apostelgeschichte 17, Vers 1. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonik, wo eine Synagoge der Juden war. Also anders als in Philippi gab es dort schon eine kleine jüdische Gemeinde, eine kleine Minderheit von Juden, aber die hatten dort auch eine Synagoge. Vers 2. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Also das kann man so vorstellen, damals oder auch die heutigen Juden, klar, die feiern ja den Sabbat, beginnend Freitag nach dem Sonnenuntergang und dann Samstag ist der eigentliche Sabbat. Ne? Und wir wiederum haben, ich sag mal, diese Tradition, dann den Sonntag als den Tag des Herrn zu feiern. Also wenn wir das auf uns jetzt runterbrechen, dann wäre das so, wie wenn der Prediger an drei Sonntagen da sitzt und redet und das Wort verkündet und erklärt. Und das ist eigentlich gar nicht so viel, ne? Also drei Sonntage. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, allein unsere Gemeinde hier, wie lange die schon besteht, ja, also über 20 Jahre gibt es Calvary Chapel Grünstadt schon und dort haben drei Sonntage scheinbar gereicht, um erstmal so das Grundevangelium zu verkündigen. Und das zeigt uns heute, dass das Evangelium nicht kompliziert ist. Wir Menschen machen es oft kompliziert, dadurch, dass wir uns in seltsame Zustände begeben und dass wir komische Fragen stellen und die Härte unseres Herzens verlangt, spannende Fragen an die Ältesten oder an irgendwelche Antworten, wie gehe ich mit der und der Lebenssituation um. Aber im Grunde, wenn wir komplett das Evangelium so einfach nehmen, wie es ist und uns nach Gott ausstrecken, dann braucht es eigentlich diese ganzen Fragen nicht. Gott selbst hat gesagt, auf die Frage hin, warum all diese Gesetze, warum all diese Gebote, und Gott sagt, wegen der Härte eurer Herzen. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir viel von Gott, weil das Alte Testament kommt uns ja oft so gesetzlich vor und im Grunde ist es das ja auch. Aber die Funktion davon ist nicht, uns irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen oder uns zu sagen, du musst das alles halten, okay, ich versuch's, ich schaff's nicht, zumindest nicht alles in der Konsequenz. Nee, die Funktion ist einfach, uns letztendlich einen Spiegel vorzuhalten und uns zu zeigen, unser Herz ist in vielen Punkten falsch. Und erst dann, wenn wir das im Lichte des Wortes Gottes sehen, unser Verhalten, die Taten, die wir tun, erst dann wird uns bewusst, oh ja, stimmt, so bin ich, ja, das ist mein Herz. Und unser Herz ist trügerisch, macht euch nichts vor, meins ganz besonders. Und ich brauche diesen Spiegel fast täglich, um immer wieder festzustellen, wo ich auf Abwägen bin und wo ich mich doch wieder selbst betrogen habe. Okay, also drei Sabbate predigt er, aber es kann durchaus sein, dass Paulus eine etwas längere Zeit dort verbracht hat, könnten auch drei Monate gewesen sein. Was er jedenfalls sagt, ist, dass er an diesen drei Sabbaten in der Synagoge zumindest das Wort ausgelegt hat und den männlichen Juden dort erklärt hat. Aber kann durchaus sein, dass er mit den Geschwistern noch eine weitere Zeit verbracht hat, das wissen wir nicht. Und wir lesen weiter in Vers 4. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Also wieder Reaktion auf das Evangelium, auf das, was dort in der Gegend passiert. Diesmal waren es die Juden, die etwas dagegen hatten. Und Das ist etwas, was wir viel feststellen können, wenn wir irgendwo hinkommen und wir freimütig einfach von Jesus erzählen, von dem Evangelium, von dem, was er in unserem Leben gemacht hat. Und wir kommen wohin, wo bereits eine geistliche Autorität schon da ist. Dann kann nichts anderes passieren, als dass diese geistliche Autorität aufgefordert ist, ne, zu handeln. Dass das Herz im Grunde durchschnitten wird von der Person und die kann sich nur entscheiden, entweder ist es richtig, was diese Christen da erzählen und dann müsste ich denen nachfolgen. Oder es ist komplett falsch, ich muss die bekämpfen, ich muss die wegmachen. So wie wir es viel in der Geschichte gesehen haben. Und ja, die hier hatten eine Menge zu verlieren, weil die hatten ja Macht, die hatten Positionen, die waren gut, vor allem mit den Griechen, mit der heidnischen Kultur, Mazedonien damals. Die hatten sich da arrangiert, denen ging es gut. Und dann kommen einfach so, ich sage jetzt mal so, Pilger daher, so möchte gern Prediger und werfen ihr komplettes Weltbild, ihr komplettes Gottesbild über den Haufen. Und natürlich haben die etwas dagegen gemacht. Und sie finden den Paulus nicht und den Silas. Und dann nehmen sie den nächstbesten Mann, der dort ein bisschen Verantwortung übernommen hatte für die Gemeinde, der Jason, und schmeißen den ins Gefängnis, setzen den fest. Also wir sehen wieder, es lohnt sich, Verantwortung zu übernehmen, aber wundert euch nicht, wenn ihr es tut, wenn dann auch Anfeindungen kommen und Verfolgungen. Und ich denke, die Ältesten hier in der Gemeinde können ein Lied davon singen. Das ist so. Und ja, und so passiert es, dass Paulus und Silas im Grunde kurz nach ihrem, ja, der Gründung von der Gemeinde in Thessalonik schon wieder weggeschickt werden. Und die Geschwister hatten das natürlich auf dem Herzen, die haben gesagt, wir wollen nicht, dass euch was passiert. Außerdem habt ihr einen Auftrag, ihr sollt das Evangelium weitertragen. Jetzt seid ihr gerade mal hier in ein paar Städten gewesen, das muss ja weitergeführt werden. Und Paulus wusste das, er hatte ja diesen Auftrag und so nimmt er das natürlich an, diese Entwicklung, und zieht weiter. Und das Interessante ist, jetzt haben wir diese ganze Geschichte gesehen. Wir haben gesehen, was ihm in Philippi zugestoßen ist. Wir wissen, dass es vorher schon nicht leicht war. Wir wissen, dass er geschlagen wurde, ins Gefängnis geworfen wurde, wieder rauskam, wieder neu evangelisiert hat, wieder angefeindet wurde, wieder in Lebensgefahr war, wieder sollte er ins Gefängnis geworfen werden oder Schlimmeres. Und was macht er als nächstes? Vers 10. Sie schicken ihn weg, wo er sich nach Beröa und wo er sich nach seiner Ankunft direkt wieder in die Synagoge begibt und dort zu den Juden predigt. Also er wusste genau, was ihn dort wieder erwarten kann, aber er macht es einfach. Er ist gehorsam und da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Ja, direkt wieder in die Löwengrube rein und dort predigen. Und in Vers 11 geht es dann weiter. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik und nahmen das Wort mit aller Bereitschaft auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonik erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündet wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hin ziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Also eigentlich tolle Situation dort in Beröa, also Menschen, die bereitwillig das Herz hingegeben haben und das Evangelium angenommen. Aber in der ganzen Gegend war schon so eine Stimmung entstanden, vor allem unter den Etablierten, sowohl Juden, und die wiederum haben es dann geschafft, auch die Römer aufzuwiegeln, weil die haben denen klar gemacht, hey, euer Herrschaftsanspruch ist auch in Gefahr, ne? Weil dieser König, von dem die erzählen, der hat Anspruch auch über euch, König zu sein und drüber zu sein. Und das ja, war den Römern natürlich dann zu viel. Die dürfen alles machen, die dürfen viel, ne, die Gläubigen, aber wenn es an den Herrschaftsanspruch geht, das nicht. Und ja, dementsprechend kamen die auch dann dorthin, haben dort auch das Volk aufgewiegelt Und damals lief das immer so einfach, ne? Da sind dann so ein paar Aufwiegler gekommen und ruckzuck war die Volksmenge in Aufruhr und emotional hochgekocht. Und schon ging das ganz schnell mal in eine gewisse Richtung, wie wir auch in der Apostelgeschichte an vielen Stellen sehen. Und dementsprechend, die Geschwister sind wieder bemüht, Paulus auch zu schützen und dass er weitertragen darf. Und somit zieht er weiter. So viel zur Entwicklung, zur Geschichte, was wir in der Apostelgeschichte vorfinden, auch über Thessaloniki. Und wir sehen die Gründung, wir sehen, wie die Gemeinde direkt angegriffen wird, direkt nach ihrer Entstehung, sowohl von Juden als auch von Römern in der Folge. Und ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich euch nur erzählen, ich hatte ja zusammen mit einer Familie hier aus der Gemeinde, hatten wir damals so das Herzensanliegen, eine christliche Gruppe von Musikern ins Jugendgefängnis in Schifferstadt zu bringen. Und das war ziemlich angefochten. Also ich habe von Anfang an gemerkt, das ist ein geistlicher Kampf, ja, weil es gibt eine Menge Menschen und auch geistliche Mächte, die haben was dagegen, dass das Evangelium ins Gefängnis reinkommt. Und ja, ich war Gott sehr dankbar, er hat es ermöglicht, das hat funktioniert. Die durften dann dort auftreten und eine Menge jugendlicher Insassen konnten das Wort Gottes ganz frei, ganz klar hören, plus Lobpreis, plus Message. Der dort damals gepredigt hat, der hat das sehr schön rübergebracht. Aber die Konsequenz daraus, die Folge, war ein ganz schöner Aufstand auch innerhalb der Anstalt. Und ja, wer waren die, die als Erste den Aufstand angezettelt haben? Das waren die geistlichen Autoritäten. Also natürlich nicht die gläubigen geistlichen Autoritäten, sondern die, die dort Verantwortung hatten, aber im Grunde Verantwortung, die Tür zuzuhalten, dass das Evangelium möglichst nicht reinkommt. Und ja, das sehen wir überall. Egal, ob das jetzt ein Gefängnis ist, ob das eure Arbeitssituation ist, ob das eure Nachbarn sind, eure Familien, überall dort, wo gewisse Autoritäten sind. Und wenn es nur das individuelle Ego über das Leben ist, ihr werdet merken, dort wird Widerstand kommen. Und habt keine Angst davor, sondern nehmt es dankbar an und ja, fühlt euch frei, in dem Moment Zeugnis zu geben, einfach von dem, was Gott euch eingibt und was er in eurem Leben gemacht hat. Und ihr werdet merken, dass ihr beschenkt werdet auf eine ganz intensive Art. Ihr werdet auch merken, dass es Konsequenzen hat, aber dass ihr auch reich beschenkt werdet. Also Autoritätsfrage stand dort so im Raum. Weltliche Autorität hatten die Römer zu der Zeit, geistliche Autorität zumindest in den jüdischen Gemeinden, die Juden, klar. Und die Frage stellte sich Paulus nicht, denn der wusste, Gott hat Autorität. Und wir können uns jetzt nur entscheiden in unserem Leben oder auch als Gemeinde, wie viel Autorität lassen wir zu als Gemeinde und wie viel ermöglichen wir Gott, dass er uns gebraucht als Individuen, aber auch als Gemeinde, und stellen wir ihn auf den höchsten Thron, also das, was wir singen, machen wir das auch praktisch wirklich in unserem Leben. Und wenn du heute hier bist und das noch überhaupt nicht gemacht hast, also wenn du noch komplett der Herr über dein Leben bist, der Herrscher, der alles zusammenhält, dann sage ich dir, gib's auf, gib's ab. Weil es gibt einen Gott im Himmel, den gibt es, ob du willst oder nicht. Und du hast nur diese Chance, dein Leben abzugeben und ein Teil, ein Kind Gottes zu werden, jetzt schon. Und quasi jetzt schon in diese Ewigkeit einzutreten mit deinem Schöpfer. Und du kannst das nur, weil er seinen Sohn geschickt hat, der all das, was wir verbockt haben hier in der Welt, was der Mensch von Adam angefangen bis uns heute und auch die, die noch kommen werden, alle verbockt haben. wo wir abgewichen sind von dem Weg Gottes, Dinge getan haben, die nicht in Ordnung sind in Gottes Augen. Und normalerweise verdienen wir aufgrund von all dem, was wir gemacht haben, den Tod. Der Tod ist die Konsequenz und die Verdammnis, die Strafe, die wir eigentlich verdienen, getrennt zu sein von Gott. Und wir, keiner von uns, nicht einer, hat es geschafft, aufgrund von Werken, aufgrund von dem, was er tut, die Gerechtigkeit zu erlangen. Und so musste Gott seinen Sohn selbst auf die Welt schicken, der das vollbracht hat, der ohne Sünde war und ein Leben gelebt hat ohne Sünde. Und als das Lamm, dieses unschuldige Lamm, geopfert wurde, was der Wille war Gottes, aber nicht einfach nur so als Schau, als schöne Geschichte, nee, damit wir heute leben können, du und ich. Und hier sitzen können und frei sagen können, ich bin ein Kind Gottes gerettet und ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich weiß, ich bin nicht von dieser Welt, sondern ich suche die zukünftige Welt. Ich suche das Reich Gottes. Da bin ich zu Hause, nicht hier. Aber wir sind heute noch hier. Und wir haben Aufträge im Leben, unserem Nächsten zu dienen, vor allem den Geschwistern. Wie ich gesagt habe, schaut euch um, wir haben eine Menge Geschwister. Lasst uns aufbauen, lasst uns stärken, uns gegenseitig helfen, wenn einer in Not ist, wenn einer finanziell Probleme hat, wenn einer gerade eine schwere Situation hat mit seinen Familienangehörigen. Es gibt so viele Situationen, ihr wisst es, in die man kommen kann. Und wir alleine sind schwach. Ja? Und alleine, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, alleine schaffe ich gar nichts. Ja? Da gehe ich unter. Aber wenn wir zusammen sind und gemeinsam uns eins machen im Geist, dann geht eine Menge. Dann wird Gott wieder wippen mit seinem Fuß und dann passiert ein Erdbeben hier in Grünstadt. Absolut. Also nochmal die Frage, auch an die, die schon lange im Glauben sind, wer sitzt jetzt im Moment auf dem Thron deines Lebens? Bist du es selbst? Hast du irgendwelche Vorstellungen? Hast du dich vielleicht sogar ein bisschen verirrt, so in schaffe, scharfe Häusle baue oder was weiß ich, irgendwelche anderen Dinge? Dann möchte ich dich ermutigen, setz Jesus wieder auf den höchsten Thron und lass dir von ihm zeigen, was er für dich hat. Das heißt nicht immer, dass du dein Haus direkt verkaufen sollst oder direkt alles aufgeben sollst. Für jeden von uns hat einen ganz individuellen Auftrag und der heißt manchmal ganz simpel, diene deinem Nächsten und achte den höher als dich selbst. Und das ist schon ein Auftrag, der unglaublich schwierig ist. Meine Frau kann da ein Lied von singen. Also, was mich angeht. Also die Frage ist, setzt du ihn auf den höchsten Thron und folgst du ihm nach? Oder jagst du vielleicht sogar noch irgendwelchen anderen Dingen nach? Damals hat man Götzen dazu gesagt, der Begriff ist jetzt heute kaum noch geläufig, aber ja, im Grunde kann vieles ein Götze werden in deinem Leben. Ob es Reichtum ist, ob es dein Job ist, Karriere, ob es irgendwelche Abhängigkeiten, Süchte sind. Der Fernseher kann es auch werden, das Handy, was wir teilweise dauernd in der Hand haben. Frag dich, hinterfrag dich selbst, was davon muss wirklich sein und was mache ich, weil ich irgendwie schon in so einem Zwang stecke. Und dann lass dich neu befreien davon. Und setz in all diesen Dingen wieder Gott auf den Thron und er wird deine Prioritäten dann ausrichten, ganz neu. Jesus ist auf dem Thron. Er hat alles vollbracht. Er ist heimgegangen zum Vater in den Himmel. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, jetzt in dem Moment und schaut uns zu. Und er wird zurückkommen. Er wird einmal wiederkommen. Wir sind in der Erwartung, dass er wiederkommt. Die Gemeinde damals in Philippi, Thessalonik, diese jungen Gemeinden, die waren viel mehr in der Naherwartung der Wiederkunft von Jesus. Und auch wenn wir das rational vielleicht nicht verstehen oder anders sehen, ne, weil wir denken, oh, wenn ich die Offenbarung lese, dann rechne ich so etwa noch 200 Jahre oder seien es 400 oder so. Ne? Und dann, okay, na, dann habe ich nochmal, also mein Leben ist noch nicht betroffen von der Wiederkunft, also muss ich mir jetzt keinen Stress machen. Ne? So. Aber das wäre falsch, ja, weil richtig wäre, einfach permanent in der Naherwartung der Wiederkunft Jesu zu sein und dann mit einem Herzen in Erwartung zu sein, was bereit ist. Und das hat Jesus ja auch seine Jünger gelehrt, dass sie nicht den Zeitpunkt wissen werden, aber immer bereit sein sollen. Was musst du also tun, wenn du mit dazu gehören willst, wenn du mit zu denen gehören willst, die Ewigkeit haben, die im Reich Gottes einmal sein werden und nicht zu denen, die, wenn Jesus wiederkommt, gerichtet werden und nicht in die Ewigkeit einziehen? Was musst du tun, um das zu erreichen? Einfach nur dein Leben ihm geben. Nimm dieses Gnadengeschenk an, was Jesus schon gemacht hat. Nimm es an, dankbar an. Und es ist die einzig, ich sage jetzt mal, aktive Tat, Entscheidung, die du machen kannst. Dein Leben, über das Gott dir die Entscheidung gegeben hat, dein Leben ihm abzugeben und zu sagen, ja, ich gebe Jesus mein Leben, ich vertraue ihm, auch wenn es rational total doof ist, aber ich mache das mit allen Konsequenzen. Und dann gehörst du dazu, zu seinen Kindern, zum Volk Gottes, zu denen, die die Ewigkeit mit ihm verbringen werden, jetzt schon. Und das macht dich frei, das schenkt dir durch die Gnade einen unglaublichen Frieden ins Herz und das trägt dich über alles drüber, egal was jetzt hier noch ist. Und wir haben gesagt, du kannst kein Werk verrichten, was zu der Gnade irgendwas hinzufügen kann, aber du kannst dein Leben geben. Und auch heute können wir nichts aus eigener Kraft machen, was irgendwie Ewigkeitswert hat, außer dass Gott das Werk schon vorbereitet hat und wir im Geist in dieses Werk reingehen und wandeln, dann ist es gut, dann hat es Ewigkeit wert. Und das können wir tun, jeden Tag. Also die kleine Gemeinde in Thessalonik hatte diese Erwartung, die waren in der Naherwartung der Wiederkunft Gottes und dort gab es so ein bisschen dann, das sehen wir später, dann den Streit darüber, ja Moment, aber wenn jetzt einer schon stirbt, ne, was ist dann mit denen? Die sind ja verloren oder so. Nein, die sind nicht verloren. Ja. Die heute entschlafen, wir reden von entschlafen, von den gläubigen Menschen, hier wir werden einmal dabei sein. Und wie das alles vonstatten geht, wissen wir Menschen nicht ganz genau, aber Gott sagt uns, dass wir nicht in die Verdammnis gehen. Wir werden auch nicht irgendwie in so ein Übergangsverdammnis gehen, wie teilweise gelehrt wird und kommen dann erst in den Himmel. Nein, wir sind frei. Jesus hat uns frei gekauft. Aber unser Glaube wird auf die Probe gestellt, jetzt wo wir hier sind. In unserem Leben, auf der Arbeit, in der Familie. Manche von euch leben mit ungläubigen Partnern zusammen und das ist unglaublich schwierig, ich weiß das. Und ich wünsche euch, dass Gott euch ermutigt, da drin immer weiter zu gehen und euch tragen zu lassen und trotzdem den Menschen, die um euch sind, auch wenn sie nicht die gleiche Liebe zum Herrn teilen, zu dienen und ihre Schwächen auch mitzutragen. Und so kann Paulus im Römerbrief, den er später geschrieben hat, also den Thessalonischer Brief, das war so sein Urwerk, kann man auch sagen, sein erster Brief, den er überhaupt geschrieben hat. Der Römerbrief kam viel später. Und dort schreibt er in Römer 5, Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das ist die Hoffnung, die wir tragen, dass egal, was für Bedrängnisse kommen, und vor allem aufgrund von unserem Zeugnis und unserem Glauben, wenn Menschen daran Anstoß nehmen, das wird standhaftes Ausharren bewirken und es wird uns nur noch mehr Hoffnung geben und wir werden noch fröhlicher werden. Und die Liebe Gottes wird in uns Raum gewinnen. Also das ist die Ermutigung heute Morgen. Macht so weiter, macht da weiter, lasst euch nicht runterziehen. Und Paulus schreibt den Brief aus Korinth, das wisst ihr sicherlich. In Korinth hat er mal etwas länger Zeit verbracht, dann in der Folge. Da war er einige Monate am Wirken. Und das war für Paulus schon so eine lange Zeit, dass er das genutzt hat und Briefe geschrieben hat an die Gemeinden, die er vorher gegründet hat. Und wo er wusste, unter anderem von Timotheus, der ihm berichtet hat, die ja dort geblieben waren, die der Gemeinde gedient haben im Wort und in Tat. Und Paulus erzählt haben, was dort Tolles alles passiert, aber was dort gleichzeitig auch an Verfolgung und Bedrängnis ist und die Schwierigkeiten. Und natürlich war Paulus bemüht darum, die Wahrheit zu halten und die Geschwister zu ermutigen und zu korrigieren, wenn es sein muss. Und er wusste ja auch, die sind noch ganz jung im Glauben, viele Dinge müssen auch noch erklärt werden. Und so, ja, mit dieser Herzenshaltung schreibt er den Brief und er sagt auch an einer Stelle später, dass er aufgenommen wurde wie ein Kind. Also das ist interessant, der Paulus beschreibt sich da als Kind in der Beziehung zu der Gemeinde, aber sieht, an anderer Stelle sagt er, ihr seid wie meine Kinder geworden. Also er sieht sich wie ein Kind, was dankbar aufgenommen wurde, was versorgt wurde. Sie haben ihn mit allem versorgt, was er brauchte. Und gleichzeitig sieht er sie aber auch als seine geistlichen Kinder, die Versorgung brauchen und die Nahrung brauchen und um die man sich bemühen muss. Und ich wünsche mir das für uns auch, dass wir uns gegenseitig so sehen. Ne? Also wie wirkliche Geschwister, wie, ja, wenn du die Hanna siehst oder andere Kinder in der Gemeinde, dann Kinder kann man einfach nur lieb haben. Ne? Das ist, die haben strahlende Augen, das hat Gott so wunderbar gemacht, dass wir direkt ein Herz für Kinder haben. Und wenn wir dieses gleiche Herz für unsere bisschen älteren Geschwister haben und die genauso sehen mit dieser kindlichen Bereitschaft zu lieben, das wäre die beste Voraussetzung im Umgang miteinander. Nachdem Paulus die Gemeinde verlassen hat, wie gesagt, er hat Silas dort gelassen, er hat Timotheus dann auch noch hingeschickt, ihnen zu dienen. Und das ist bei uns heute auch noch so. Also wenn wir uns wirklich nach Gott ausstrecken, dann wird Gott Hirten schicken, die die Gemeinde mit dem Wort versorgen. Er wird Menschen schicken, die gewisse Gaben haben, die Dienste erfüllen, die gebraucht werden. Wenn es uns an etwas fehlt, wird Gott Menschen schicken, die genau das erfüllen. Und darauf können wir uns verlassen, wenn wir ihm nachfolgen. So, jetzt haben wir viel ausgeholt, lange Vorrede. Jetzt wollen wir endlich in den Thessalonicher Brief reingehen. Und wir schauen uns 1. Thessalonicher 1 an. Da heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also ihr seht hier die Brüder, Schreiber, als Autoren sich quasi selbst nennen. Also Paulus ist nicht der einzige Autor. Ich bin mir sicher, Silas und Timotheus haben da absolut auch mitgewirkt dran. Die haben ja zusammengesessen, ne? Und es waren quasi so Co-Autoren, nur dass die darauf keinen Wert gelegt haben, wie heute da, in der Form erwähnt zu werden. Aber klar, die haben die Gemeinde gekannt, die kannten das alles. Und deswegen hatten sie natürlich alle drei ein Anliegen, der Gemeinde zu dienen und ihnen zu helfen. Und jetzt kommt etwas, was Paulus zweimal wiederholt, nämlich an die Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und es wird hinten nochmal wiederholt, Friede von, also Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und warum muss Paulus das zweimal wiederholen? Weil es einfach in dieser Gegend nicht selbstverständlich war. Die Juden wollten nicht Jesus Christus als Herrn und als Gott anerkennen und sehen. Das war denen ein Gräuel. Und die Römer auch nicht. Und deswegen musste Paulus das ganz deutlich wiederholen, weil gerade in dem Anschreiben wiederholt er wieder diesen Autoritätsanspruch, diesen Herrschaftsanspruch. Und er sagt, Jesus ist Herr und Gott. Und das betont er zweimal direkt im Anschreiben. Und dann sagt er, Gnade und Friede wünscht er ihnen. Und das sind im Grunde zwei wesentliche Elemente unseres Glaubens. Wir leben aus Gnade heraus, Jesus hat uns errettet. Und wenn wir im Geist wandeln, wenn wir in dem wandeln, was er für uns hat, dann wird uns das automatisch Frieden ins Herz schenken. Es ist eine Folge vom Glauben. Da wird eine innere Ruhe und ein Frieden kommen, wie ihr ihn kennt, die ihr gläubig seid. Und die, die es nicht haben, es leider nicht kennen. Und wir haben im Moment in Deutschland eine Flutkatastrophe. Vielleicht kennt ihr Menschen, die dort betroffen sind. Vielleicht wisst ihr sogar Gemeinden, die betroffen sind. Und ja, ihr könnt auch gerne auf die Ältesten zukommen, wenn ihr wisst, wo Hilfe nötig ist. Dann werden wir als Gemeinde bestimmt auch dort einen Dienst verrichten. Und ich weiß auch von Einzelnen schon aus unserer Gemeinde, die dorthin gegangen sind schon und die dort schon gedient haben. Ob mit ihrem Hab und Gut oder mit einer Tat oder mit einem guten Wort. Und es ist eine schreckliche Situation für viele Einzelne, die dort einzeln mit Schicksalen betroffen sind. Aber diejenigen, die dort Kinder Gottes sind, die sind zumindest nicht betroffen, was der Friede in ihrem Herzen angeht. Weil die haben den Frieden auch weiter, selbst in dieser Situation. Und da fand ich ganz schön, habe ich durch Zufall einen Bericht im Fernsehen gesehen, wo ein Mann betroffen war, sein eigenes Haus war betroffen und er war im Schlamm da am Rumsuchen und er hatte seinen Ehering verloren. Und vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch gesehen. Und er hat den Ehering mitten, also in der Flutkatastrophe verloren und zwar nicht im Haus, sondern irgendwie rausgeschwemmt. Also könnte man jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass der wiedergefunden wird? Geht gegen Null, Minus, irgendwas? So, aber der Mann hat den im Schlamm wiedergefunden. Und allein das ist ja schon ein Wunder. Und dann wird er interviewt von einem Kamerateam dort und wird gefragt, ja, was haben Sie so erlebt und so. Und dann sagt er das mit dem Ring und sagt aber direkt darauf, er braucht keinen Psychologen und keinen Seelsorger, keinen Helfer. Er hat einen Herrgott im Himmel, der auf ihn schaut. Und das fand ich toll. Ja. Und mit einem Strahlen in den Augen hat er das gesagt, während im Hintergrund sein kaputtes Haus war. Also das zeigt, wie doch Gott trägt, auch in schweren Zeiten. Und der Mann zeigt das schön. Aber wenn ihr was wisst, wenn Gott euch was ins Herz legt, wo wir helfen können, als Gemeinde auch, dann tun wir das gerne.